Science und so. Wissenschaft küsst Kultur. Der Podcast. Unterstützt vom MINT-MACH-Club der Hochschule Fulda. Mit Shaggy Schwarz und Prof. Dr. Sascha Skorupka.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode eures Lieblingspodcasts Science und so. Mein Name ist Shaggy Schwarz, an meiner Seite wie immer der wunderbare, heute gut gekleidete und lächelnde Dr. Sascha Skorupka. Hallo Sascha.
Hallo Shaggy. Das klingt so, als wäre ich sonst nicht gut gekleidet und würde sonst nicht lächeln. Das ist ein völlig falscher Eindruck, den du da vermittelst. Aber das Lächeln kommt daher, dass ich hier wohlgenährt und gesättigt dir gegenüber sitze. Übrigens, das ist auch eine Sache, die du immer, wir sitzen ja nicht nebeneinander, wir sitzen gegenüber. Kleiner Spoiler, wie unsere Arbeit hier passiert. Wohlgenährt und wohlgesättigt. Und heute geht es, nachdem wir das letzte Mal über das Thema Essen gesprochen haben und heute sehr lecker vorher gegessen haben, geht es jetzt um das Thema
Ernährung.
Ja, komisch, ne? Ja, passt komisch. Eigentlich das Thema.
Das war für mich ja letzte Woche oder letztes Mal, als wir noch aufgenommen haben, noch gefühlt das Gleiche. Da hast du mich ja eines Besseren auch widerlegt, will ich sogar mal sagen. Du bist Physiker, ich bin Künstler, aber trotzdem würde ich sagen, hast du eine Ahnung von Ernährung? Aus welchem Grund denn ganz genau? Vielleicht einige Hörer, die Stammhörer und auch gerade auch deine Studentinnen und Studenten wissen warum, denn?
Ja, ich bin im Fachbereich Ökotrophologie an der Hochschule Fulda, also dem Fachbereich für Haushalts- und Ernährungswissenschaften. Ich bin dort zwar vor allen Dingen für den Bereich Haushaltswissenschaften zuständig, also genau genommen das Thema Haushaltsgerätetechnik und naturwissenschaftliche Grundlagen und so. Aber wenn man in so einem Fachbereich ist, dann färbt natürlich auch dieses Thema Ernährung auf einen ab. Und genauso ist es auch bei mir gewesen. Deswegen so ein bisschen kenne ich mich inzwischen mit Ernährung aus. Die Kolleginnen bei uns, die sich wirklich mit dem Thema auskennen, raufen sich jetzt hoffentlich nicht die Haare. Aber das bleibt halt nicht aus, wenn man in dem Fachbereich ist. Und so gut wie alle Studierenden mit dem Ernährungsfokus zu uns kommen, dann ist es natürlich zwangsläufig so, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt.
Es gibt einen Menschen, der nicht immer ein Mensch ist, aber der alles weiß, nennt sich Wikipedia. Ich weiß nicht, wie mittlerweile, früher durften Wikipedia nicht als Quelle nutzen, bei Hausarbeiten, wahrscheinlich bei einer Doktorarbeit schon noch weniger.
Oder? Ja, und das ist eine gute Frage. Das ist ganz interessant. Wenn die Studierenden zu uns kommen, dann sind die auch alle oder die meisten von denen von ihren durch ihre Schulsozialisation dazu gebracht worden, dass sie natürlich nicht Wikipedia benutzen dürfen. Das Interessante ist dann immer, was nutzen sie als Alternative? Und dann nutzen sie dann Google. Und das ist dann noch viel schlimmer, weil bei Google, die haben natürlich auch nicht gezeigt bekommen, wie man Google interpretiert. Da nehmen sie dann häufig die ersten Suchergebnisse, die kommen. Und die sind ja alles andere als objektiv, die sind davon abhängig, was du vorher gesucht hast und so weiter. Ja, Google wäre übrigens auch mal ein interessantes, oder Suchmaschinen allgemein und Internet, wäre mal ein spannendes Thema.
Ich nutze nur Yahoo. Aber ganz kurz zu
du Wikipedia. Du nutzt Yahoo?
Nein, Wikipedia sagt, Ernährung ist die Aufnahme von organischen und anorganischen Stoffen durch Lebewesen, die in der Nahrung in fester, flüssiger, gasförmiger oder gelöster Form vorliegen.
Ja, und da für solche Sachen ist Wikipedia wirklich super, weil da findet man immer sehr schöne Formulierungen, die man selber nicht besser formulieren kann. Und wenn, kann man sie ja besser eintragen. Das ist ja das Tolle bei Wikipedia. Wenn man eine bessere Formulierung hat, kann man es ja ändern und verbessern. Und zu deiner Frage, darf man es benutzen? Also ich fordere meine Studierenden immer auf, bei solchen allgemeinen Dingen tatsächlich Wikipedia zu benutzen und Google eben nicht. Und später, wenn es dann um Hausarbeiten und solche Sachen geht, natürlich ordentliche Quellen, ordentlich im Sinne von einem Buch, eine Veröffentlichung oder so. Also Wikipedia ist für solche Sachen tatsächlich für Hausarbeiten und Bachelorarbeiten sowas problematisch. Aber um seinen Wissensdurst zu stillen, ist Wikipedia super. Deswegen empfehle ich immer ausdrücklich, dass man Wikipedia benutzen soll. Wenn man naturwissenschaftliche Artikel nimmt, kann man da nicht dümmer werden. Bei sozialwissenschaftlichen, geschichtlichen Artikeln, die sind manchmal so ein bisschen unseriös. Und insbesondere, wenn es um Biografien geht von berühmten Leuten, da gibt es ja Agenturen inzwischen. Aber ja, für sowas ist es toll. Und Ernährung ist, das war ja letztes Mal schon, im Gegensatz zum Essen, tatsächlich so dieser Fokus auf, welche Nährstoffe führe ich mir zu, um idealerweise gesund zu leben und alt zu werden.
Wir waren ja eben gerade, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, noch essen. einem Café, wo wir uns öfters zusammentreffen. Du hast einen Burger mit sehr viel Speck, wenn ich es richtig gesehen habe,
haben
wir es gegessen. Und ich eine leckere, gesunde Linsensuppe, rote Linsensuppe.
So, wo du durch dein Wording gleich schon mal deutlich gemacht hast, wie du meinen Burger siehst. Ja, super. Ja.
Das war ja nur eine Mutmaßung. Also wer von uns hat sich jetzt gesünder ernährt und warum?
Also ein Jurist würde jetzt sagen, es kommt darauf an. Also, das ist eine schöne Einleitung. Also tatsächlich, wenn man jetzt das auf die Mahlzeit, die wir zu uns genommen haben, betrachtet, ist es so, dass du dich gesünder, in Anführungszeichen, warum in Anführungszeichen, erkläre ich gleich, dass du dich gesünder ernährt hast, weil das war bei dir sehr pflanzlich. Du bist ja auch Vegetarier, isst ja sowieso kein Fleisch. Hast also dich pflanzlich ernährt. Du hattest auch Pommes mit Mayo dabei.
Die habe ich jetzt mal nicht erwähnt.
Ja, die erwähne ich aber. Wenn, dann wollen wir auch fair sein. Du hattest auch Pommes dabei, die gesalzen sind. Das ist ernährungsphysiologisch dann auch wieder so, Salz ist immer so ein bisschen schwierig. Ich bin da völlig raus. Ich habe einen ordentlichen Burger mit extra Speck und Pommes gegessen. Das heißt, ich habe zu viel Fett, zu viel Salz, zu wenig Ballaststoffe und zu wenig Gemüse. Diese Salatbeilage, die dabei war und die Tomate, die da das Tomatenscheibchen, was da drauf war, zählt da nicht wirklich. Das heißt, ernährungsphysiologisch habe ich mich deutlich schlechter ernährt als du. Aber das muss man auch in dem Zusammenhang ganz wichtig sagen. Schuster tragen auch immer die schlechtesten Schuhe.
Ja, okay. Wie ist es denn, also Ökotrophologie hast du gesagt, vielleicht erklärst du mal ganz kurz den Hörenden, die jetzt nicht genau wissen, was für ein Fachbereich es gibt. Geht's ja um Ernährung.
Ja, ja.
Was genau ist es?
Also ich hatte ja schon gesagt, die Übersetzung für Ökotrophologie ist Haushalts- und Ernährungswissenschaften. Und es geht um alles das, was Privat- und Großhaushalte betrifft. Also in dem Bereich Haushaltswissenschaften geht es um ganz viel um das Thema Care, also Sorgearbeit. Es geht um wirtschaftliche Aspekte. Es geht um technische Aspekte, die ich zum Beispiel mit einbringe. Also das Thema Haushaltsgeräte, Großküchengeräte, all diese Dinge. Das ist so dieser Öko-Teil, also Haushaltswissenschaften, und der Trophologie-Teil, der Ernährungswissenschaften-Teil, da geht es um das Thema Ernährung. Und zwar um die Frage, wo kommen die Lebensmittel her? Zum Teil auch, wo gehen sie hin? Also was passiert dann danach mit den Lebensmitteln? Es geht um die Ernährung an sich, die Nährstoffe, die in den Lebensmitteln drin sind, unterteilt man zwischen Makro- und Mikronährstoffen. Es geht um die Zubereitung von Lebensmitteln und es geht natürlich auch ein ganz wichtiges Thema um Krankheiten im Zusammenhang mit Lebensmitteln. Und zwar einerseits, welche Lebensmittel welche Krankheiten auslösen oder fördern können und andererseits, welche Lebensmittel dazu beitragen können, eine bestehende Erkrankung zu verbessern oder bei bestimmten bestehenden Erkrankungen, Allergien zum Beispiel, trotzdem eine ausgewogene Ernährung zu bekommen. Und ausgewogen heißt dann also mit all den Nährstoffen, die wir brauchen. Das ist so das, was bei uns Studieninhalt ist in dem Fach Ökotrophologie.
Und wenn man das studiert, in welche Richtung geht man dann? Was wird man dann später beruflich?
Also ganz viele, die zu uns kommen, so gut wie alle, wollen Ernährungsberatung machen. Mhm. Das ist so für viele der naheliegendste Zugang zu dem Thema, häufig auch aus der eigenen Biografie heraus. Also wir haben viele Studierende, die Ernährungsproblematiken haben, sei es physischer Natur, also irgendwelche Allergien, Unverträglichkeiten, Erkrankungen, zum Beispiel Diabetes oder so, und auch psychologischer Natur. Also wir haben auch viele Studierende, die so etwas wie eine, Störungen haben, sowas wie Magersucht oder Bulimie oder so, also eine psychische Problematik im Zusammenhang mit Ernährung. Und deswegen ist so diese Idee, die kommen zu uns und sie kriegen dann von uns quasi Hilfe zur Selbsthilfe, auch noch mit der Idee, dass sie dann Ernährungsberatung machen. Das ist so der Ansatz. Aber aktuell ist es so, dass ein Hauptteil von den Studierenden, die bei uns dann ihren Abschluss machen, in den Bereich Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung geht. Also in die Lebensmittelindustrie oder in die Lebensmittelwirtschaft, nicht nur in die Industrie, sondern Wirtschaft, wo es dann darum geht, eben dazu beizutragen, dass die Lebensmittel, die wir zu uns nehmen, den qualitativen Ansprüchen genügen, um es mal sehr allgemein zu formulieren.
Du bist ja hier auch Dozent an der Hochschule Fulda, ja, im Ökotrophologie-Bereich. Wie viele Studenten habt ihr hier in Fulda? Und warum würdest du jemandem auch die Hochschule Fulda dafür vielleicht empfehlen? Vielleicht mal so eine kleine Werbung am Rande.
Also wir haben aktuell, im ersten Semester hatten wir Größenordnung 70 Studierende. Mhm. Und wir zeichnen uns in Fulda, also es gibt nicht viele Standorte in Deutschland, wo man Ökotrophologie studieren kann, sehr wenig tatsächlich. Und wir zeichnen uns, glaube ich, durch eine sehr gute Mischung aus Theorie und Praxis aus. Wir haben sehr viele Labore. Das finden manche Studierende sehr gut, weil das eben auch sehr viel Praxis bedeutet. Manche finden das nicht so gut, weil das eben auch mit Arbeit verbunden ist. Wir haben etwas, da sind wir, glaube ich, die Einzigen. Wir haben ein sogenanntes Projektstudium. Das heißt, die Studierenden machen drei Semester lang ein Projekt in einer kleinen Gruppe, was angeleitet wird. Und wir haben, glaube ich, einen großen Praxisbezug. Und bei uns, das ist bei der Ökotrophologie sozusagen Fluch und Segen zugleich. Wir sind sehr, wenn man das mal aus der wissenschaftlichen Perspektive ausdrücken will, sehr multikulturell aufgestellt. Das heißt, bei uns kann man sehr, sehr, sehr viel lernen aus vielen, vielen Fachbereichen, Fachdisziplinen. Also ich bin Physiker, wir haben natürlich auch noch andere Naturwissenschaften vertreten. Wir haben aber auch Sozial- und Geisteswissenschaften vertreten. Also da kann man bei uns aus dem Vollen schöpfen. Manche Studierende schreckt das so ein bisschen ab, weil das erstmal sehr viel ist. Andere finden das total klasse, weil das natürlich auch die Möglichkeit bietet, sich da genau die Dinge rauszusuchen, die einem besonders gut gefallen. Man muss natürlich die anderen Sachen auch machen, aber, und das ist etwas, was uns, glaube ich, auszeichnet. Und dann ist die Hochschule Fulda, finde ich, eine schöne Hochschule. Ich arbeite da gerne. Wir sind ein gutes Team. Die Hochschule hat eine gute Größe, finde ich. Also sie ist nicht zu groß, sie ist aber auch nicht zu klein. Und Fulda ist als Stadt auch ganz attraktiv, weil sie durch den ICE-Bahnhof natürlich auch super erreichbar ist. Das ist ja auch ein Aspekt, wer jetzt hier nicht wohnen will, kann eben durch die Zugverbindung wunderbar hierher kommen.
Kann ich in vielerlei Dingen auch bestätigen. Ich habe ja in Fulda studiert, bin gebürtiger Fulderer. Soziale Arbeit habe ich übrigens studiert in Fulda und ich auch habe mitbekommen, wie die Hochschule in der Zeit auch gewachsen ist. Jetzt nicht nur von der Studentenanzahl, auch von den möglichen Räumlichkeiten, die dazugekommen sind. Aber lass uns zurück zur Ernährung kommen. Die Ernährung und wir definieren natürlich die Ernährung des Menschen heute. Das sollte unser Thema sein.
Ja.
Beruht auf der Zufuhr von Lebensmitteln. Man unterteilt ja da auch so ein bisschen Nahrungsmittel, Getränke und Trinkwasser. Warum unterscheidet man Getränke und Trinkwasser eigentlich? Kannst du das erklären?
Das ist eine gute Frage. Getränke sind wahrscheinlich, ich weiß es nicht genau, ich würde jetzt vermuten, Getränke sind einfach mehr als nur Wasser. Das heißt, sie haben dann irgendwelche Inhaltsstoffe drin, die zum Beispiel für Farbe und Geschmack sorgen, wie beim Tee, die aber zum Beispiel auch wie beim Bier dann noch Alkohol enthalten können und ich glaube, beim Bier sind auch noch sehr viele Geschmacksstoffe drin. Und damit unterscheidet sich das natürlich von Wasser. Und was ja ein Riesenproblem ist, sind ja diese sogenannten Softdrinks, also die Getränke, die neben Farbe und Geschmack ja noch ganz viel Zucker enthalten, die ernährungsphysiologisch hochproblematisch sind aufgrund des hohen Zuckeranteils.
Also Trinkwasser besteht lediglich aus Wasser und darin enthalten.
Und Mineralstoffen.
Ja, und Mikronährstoffen, sagt man auch.
Ich weiß tatsächlich gar nicht genau, ob Mineralien zu den Mikronährstoffen zählen. Ich würde vermuten, wahrscheinlich ja. Weil wir brauchen ja Mineralien. Es enthält Mineralien, auch so ein bisschen Salz, also Natrium und Magnesium und Calcium und solche Sachen. Und das brauchen wir auch für den Knochenbau und für viele andere Dinge auch.
Aber lass uns doch dabei direkt bleiben. Was ist der Unterschied zwischen Mikro- und Makronährstoffen? Kannst du das erklären?
Mikronährstoffe sind die Nährstoffe auf der sozusagen molekularen Ebene. Und da geht es dann um solche Sachen wie Vitamine oder so oder auch wahrscheinlich auch Mineralien, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht genau. Und Makronährstoffe sind dann solche Sachen, die grob unterteilbar Fette, Eiweiße und sowas.
Ernährung, die menschliche Ernährung in diesem Fall, ist menschlich, kulturell, hatte sehr, sehr viele verschiedene Bedeutungen und ist auch total wichtig und beeinflusst das körperliche und geistige und ja auch soziale, physiologische Wohlbefinden auch in vielerlei Hinsicht. Ich mache einen kurzen Exkurs. Ich hatte heute eine Schulklasse. Ich bin ja auch, mache ja Improvisationstheater und auch mit einer Gruppe von Grundschülern häufiger so Hörspiel-Podcasts, die ich mit denen auf improvisierter Basis. Und ich hatte gestern eine Klasse da, da war die Hälfte der Klasse, also da war ich sehr erschrocken, hatte von den Eltern von zu Hause mitgebracht bekommen, Chips, Tortillas, Schokoriegel. Und da war auch so ein Mädchen, das war schon etwas, ich würde mal sagen, wohlgenährter, saß auch relativ alleine, also war schon ein bisschen abgekapselt von dem Rest der Klasse und hatte noch eine 1,5 Liter Flasche, so ein Cola-Mix dabei. Also wieso ist das so und wieso ist das so verbreitet, dass Kinder gerade, ich würde mal sagen, aus vielleicht niedrigeren Bildungsschichten dann auch so ernährt werden?
Ja, also das ist natürlich dramatisch, sowas. Und man müsste erstmal erklären, warum das dramatisch ist. Warum das die Eltern machen, verstehe ich nicht, weil aus ernährungsphysiologischer Sicht ist das, macht man da im Grunde genommen alles falsch, was man falsch machen kann. Und warum ist das so? Das muss man vielleicht erstmal erklären. Also wir brauchen für unsere Nährstoffversorgung einen gewissen Mix aus verschiedenen Grundsubstanzen. Wir brauchen Eiweiße oder Aminosäuren. Das ist zum Beispiel im Fleisch drin und in Hülsenfrüchten und auch in Nüssen und sowas sind auch Eiweiße drin. Das ist ein Teil. Dann brauchen wir Fett. Da gibt es unterschiedliche Sorten von Fett. Es gibt gesättigte, ungesättigte Fettsäuren und alles sowas. Und wir brauchen eine gute Mischung. Das würde jetzt so sehr ins Detail gehen. Und da weiß ich die Details auch nicht so ganz genau. Da müsste ich tatsächlich nachsehen. Also wir brauchen Eiweiß, wir brauchen Fett. Wir brauchen eine gewisse Menge an Kohlehydraten. Mhm. Kohlehydraten ist zum Beispiel sowas wie Zucker, ist aber auch sowas wie Stärke, was in Nudeln und Kartoffeln drin ist. Zucker ist so ein einfaches Kohlehydrat, was super schnell aufgenommen werden kann, was auch super schnell ins Gehirn geht und was uns auch Glücksgefühle gibt, was aber ernährungsphysiologisch ein Riesenproblem ist, weil es, wenn man das zu stark zuführt, zu verschiedenen Erkrankungen führen kann, aus mehreren Gründen. Und man braucht, was habe ich noch vergessen, man braucht eine gewisse Menge Wasser für den Körper. Und man braucht auch Mineralstoffe, die man auf verschiedene Wege zu sich nimmt. Und man braucht solche Sachen wie Vitamine und so. Mhm. Und da braucht man eine gewisse Zusammensetzung. Und was man auch noch braucht, sind Ballaststoffe, also Zellulose und sowas, was den Darm, Magen-Darm-Trakt so ordentlich in Bewegung hält und da Vorteile bringt. Über all diese Bestandteile könnte man stundenlang referieren, warum das gut ist und was da problematisch ist oder nicht. Und eine ausgewogene Ernährung, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung gibt da ja auch immer so Empfehlungen, besteht eben aus einem vergleichsweise geringen Anteil Fleisch, einem hohen Anteil an Gemüse und Obst und auch sowas wie Nüsse und solche Sachen. Und eben auch eine gewisse Menge Wasser, die man zu sich nimmt. Und Chips und Salzstangen und so weiter haben gleich aus mehrerer Hinsicht große ernährungsphysiologische Nachteile. Chips, ich stehe auch total auf Chips, also ich bin da auch ein Junkie, ich esse so eine Tüte auch immer auf, deswegen kaufe ich die auch selten.
Muss man doch aufessen, oder?
Ja, genau. Ja, sonst knistert das ja nicht mehr so. Ja, das ist ja, ne, genau. Ist wirklich so ein süchtig machendes Zeug. Aber ernährungsphysiologisch hat ja schon gesagt, total problematisch, weil es hat ganz viel, es enthält ganz viel gehärtete Fette, die sich schlecht verstoffwechseln lassen und die gewisse Nachteile mit sich bringen. Es enthält ganz viel Salz, was problematisch ist. Und die enthalten auch noch viel Zucker. Den kriegt man nicht so mit, aber der ist da eben auch mit drin. Und die enthalten keine Ballaststoffe, die enthalten keine Nährstoffe, nicht allzu viele Nährstoffe, die gesund machen. Das heißt, man schaufelt dort sehr viel Kalorien in sich rein. Ach so, das muss ich auch noch erklären gleich. Erinnere mich dran, falls ich es vergesse. Man schaufelt sehr viel Kalorien in sich rein, kriegt aber kaum Nährstoffe. Das heißt, der Körper ist unterversorgt und damit schlecht ernährt. Und das morgens einem Kind in die Schule mitzugeben, ist, das ist wirklich verantwortungslos, muss man sagen, weil damit unser Kopf funktioniert, brauchen wir eine ausgewogene Ernährung. Mhm. Und wenn du sowas deinem Kind mitgibst, dann ist es halt nicht ausgewogen ernährt, dann ist es definitiv in bestimmten bei bestimmten Nährstoffen unterversorgt. Das heißt, es kann sich gar nicht konzentrieren. Und es kann auch nicht ordentlich mitmachen, weil einfach der Treibstoff fehlt. Und einem Kind, was sowieso schon übergewichtig ist, 1,5 Liter Softdrink mitzugeben, das grenzt schon an Körperverletzungen, das muss man so sagen. Und es klingt jetzt vielleicht sehr hart, wenn ich das so sage. Und vielleicht werden jetzt diejenigen, die sich das anhören, sagen, ja, wie kann er denn sowas sagen? Und da muss man einfach ganz klar, wirklich ganz klar und deutlich sagen, es sind für Kinder als Höchstmenge 25 Gramm Zucker pro Tag als Empfehlung gegeben. Das ist sehr wenig. Das sind ein paar Zuckerwürfel, das ist nicht viel. Hm. Wenn man das überschreitet und in so einer Flasche, ich glaube in einer 1 Liter Cola Flasche sind irgendwie 20 oder 30 Zuckerstücke drin. Das heißt in einer 1,5 Liter Flasche nochmal deutlich mehr. Dieses arme Kind kriegt eine völlige Zuckerüberversorgung. Das heißt, sie wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht nur adipös bleiben, weil wenn du so viel Zucker zu dir nimmst, wirst du halt fett. Das muss man ganz deutlich sagen. Sie wird außerdem ziemlich sicher eine Diabetes entwickeln. Und die Zusammenhänge sind alle sehr klar und sehr deutlich. Da gibt es also auch wissenschaftlich überhaupt keine Zweifel. Das heißt, Kindern Softdrinks zu erlauben, bedeutet, dass du sie krank machst. Das muss man ganz klar sagen. Und dazu kommt noch, die wird sich ja auch nicht dauernd die Zähne putzen. Ja. Das heißt, die wird sehr problematische Zähne haben. Ganz schlimm.
Lass uns bei dem Thema noch ganz kurz bleiben, denn in diesem Fall jetzt sicherlich nicht. Also man könnte dem Kind auch andere Dinge mitgeben und die würden in der gleichen Preiskategorie liegen. Aber ja. Ist es nicht wirklich so, sich richtig und ausgewogen gesund zu ernähren, dass es deutlich teurer ist als jetzt diese Fast Food oder diese schnellen Sachen?
Nein, das ist nicht so. Das ist überhaupt nicht so. Das wollte ich noch erklären mit den Kohlenhydraten. Wir zäumen gerade so ein bisschen das Pferd von hinten auf. Ist auch in Ordnung. Wir brauchen neben diesen Nährstoffen brauchen wir Energie. Ja. Und die Energie steckt im Fett drin, die steckt in den Kohlenhydraten drin, die steckt auch so ein bisschen in den Eiweißen drin, aber vor allen Dingen in Fett und in Kohlenhydraten. Und die brauchen wir, um unsere Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. Wir brauchen also so Größenordnung irgendwas wie 2000 Kilokalorien pro Tag, so ungefähr. Mhm. So manche mehr, manche weniger. Ich weiß nicht, wie der genaue Schnitt ist, aber das ist so eine Größenordnung. Die brauchen wir als Grundumsatz, damit wir unsere Körpertemperatur von 37 Grad halten können. Hm. Jemand, der sich mehr bewegt, der braucht deutlich mehr. Also jemand, der schwer arbeitet, irgendwie ein Straßenbauer oder ein Maurer oder so, oder ein Bauer, der auf dem Feld noch viel selber macht, der braucht natürlich deutlich mehr als jemand, der im Büro arbeitet und den ganzen Tag sitzt. Und das Problem, was wir im Augenblick in der Gesellschaft haben, ist, dass unser Nahrungsangebot immer da ist. Also wir haben viel zu viel, zu billig. Unser Essen ist tatsächlich auch gemessen an den anderen Ländern eigentlich zu billig. Auch wenn die Bauern gerade das Gegenteil sagen und wir uns wegen Inflation alle beschweren. Weil die Energiezufuhr, die wir haben, eigentlich zu viel ist. Wir haben ein riesengroßes Adipositas, also Fettproblem in der Gesellschaft.
Aber weltweit ist es ja nicht.
In den Entwicklungsländern nicht so. Die haben ja nicht so viel Essen. Ja,
okay.
Aber in den Industrienationen und all den Nationen, die jetzt in den, also die reicher werden, ist das ein massives Problem. Und das liegt einfach an der Überversorgung. Wir essen viel zu viel. Und zu salzig und zu süß und zu fettig und zu wenig Ballaststoffe, also auch zu viel Fleisch. Also irgendwann würde wahrscheinlich die Frage von dir kommen, wie würden wir uns gut ernähren? Weniger Fleisch, weniger Salz, viel weniger Salz. Also wenn man Convenience-Produkte nimmt, die sind ja alle völlig übersalzen, weil Salz ein super Konservator ist und ein super Geschmacksverstärker, deswegen ist da so viel drin. Viel zu viel Zucker, Softdrinks sind wirklich die Hölle, das muss man echt sagen. Und was habe ich noch vergessen? Also von der Menge her zu viel Kalorien, zu viel Salz, zu viel Zucker, zu viel Fett, so vereinfacht gesagt. Zu wenig Ballaststoffe, zu wenig pflanzliche Nährstoffe.
Ich stelle nicht direkt die Frage, wie sollte man sich wirklich gesund ernähren?
Ja, das hast du
ja schon quasi beantwortet.
Das ist im Grunde genommen das, was man da sagen kann. Und du hattest eben eine Frage, entschuldige, die habe ich wieder vergessen, weil ich das mit den Kalorien noch unbedingt sagen wollte.
Ich habe die Kosten gedacht.
Ah, die Kosten, genau. Das ist tatsächlich so, wenn du frisch einkaufst und weniger Fleisch nimmst, dafür dann aber vielleicht hochwertig ist, was ein bisschen teurer ist. Wenn du frisch einkaufst, viel selber kochst, dann bist du nicht teurer, als wenn du Convenience-Essen zu dir nimmst. Und Convenience ist halt dieses Fertigfutter, Mikrowellen-Currywurst und was es so alles gibt oder irgendwie Fertigpizza oder so. Mhm. Und unabhängig jetzt von der Kostenfrage, ist es auch so, dass das, dass die Fertiggerichte alle ungesund sind, wenn man sich davon sehr viel ernährt. Und es liegt einfach daran, da ist immer sehr viel Salz und sehr viel Zucker drin. Beides sind Konservierungsstoffe. Beides sind Stoffe, die den Geschmack verstärken. Das heißt, du kriegst mit billigen Inhaltsstoffen zusätzlich Salz und Zucker, kriegst du trotzdem ein gut schmeckendes Produkt, was super haltbar ist. Das ist der Hintergrund.
Ich oute mich jetzt mal ganz kurz. Ich esse ja, also ich koche sehr gerne, koche frisch, kaufe meistens frisch ein, gehe auch gerne essen. Ab und zu denke ich mir mal, ach, so eine Dose Ravioli, vegetarische Ravioli, das ist doch auch mal okay. Man muss es nicht komplett verdammen.
Nein, wir waren ja auch heute, du hast mich ja vorhin geoutet, hast gesagt, ich habe hier schön den dicken Burger mit Speck.
Immer.
Nö, immer stimmt auch. Doch, esse ich den immer.
Nein,
ich esse häufig.
Du hast natürlich auch mal einen Salat gegessen.
Also. Ja, habe ich auch mal gemacht. Also es ist immer unterschiedlich. Das Ganze, das darf man nicht, man muss, wie es so schön heißt, die Kirche im Dorf lassen. Es geht ja darum, wir hatten ja das letzte Mal das Thema Essen. Da ging es um Kultur, da ging es um Genuss, da ging es um Beisammensein und all diese Aspekte. Und die spielen ja nach wie vor eine Rolle. Und wenn du dich grundsätzlich gut ernährst, also wenn du darauf achtest, dein Zucker zu reduzieren, dein Salz zu reduzieren, dass du häufiger frisch kaufst, dass du weniger Convenience kaufst, dann ist das schon mal super. Also wenn du nur noch halb so viel Convenience zu dir nimmst als vorher, ist das toll. Natürlich wäre es besser, wenn du nur ein Viertel zu dir nimmst. Mhm. Aber der Weg ist das Ziel. Also einfach zu gucken, dass du in deiner Ernährung darauf achtest, dass du eben diese Industrieprodukte so häufig wie möglich meidest. Und natürlich gehe ich auch mal in den Laden und kaufe mir irgend so ein Fertiggericht, weil ich keinen Bock habe zu kochen. Klar mache ich das auch.
Was ist, und da gehe ich einen Schritt weiter und vielleicht wieder das Pferd von hinten aufgezäumt.
Ja.
Wie gesund ist vegane oder vegetarische Ernährung? Viele sagen, es gibt ja die einen, die sagen, ich rede jetzt nicht von Wissenschaftlern, die einen Menschen, die sagen, das ist total ungesund. Die anderen sagen, das ist das Gesündeste überhaupt. Wo stehst du da? Woran hast du dich?
Ich verstehe unter gesunder Ernährung eine Ernährung, die so funktioniert. Und das tut vegane Ernährung nicht, weil vegane Ernährung funktioniert nicht ohne Supplementierung. Und deswegen ist sie für mich per Definition, da kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber deswegen ist sie für mich keine gesunde Ernährung, weil du musst, wenn du dich vegan ernährst, darauf achten, dass du genügend B12 und noch einen Stoff, den habe ich vergessen, fällt mir bestimmt gleich wieder ein, aber B12 ist vor allen Dingen ein riesengroßes Problem, dass du genügend B12 kriegst. Und das tun Veganer dadurch, dass sie eben supplementieren, also sich irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel zuführen. Der Hintergrund, warum gesagt wird, vegane Ernährung ist so gesund, ist, dass man tatsächlich bei Leuten, die sich vegan ernähren, insgesamt wohl einen besseren Gesundheitsstatus feststellen kann und auch die Blutwerte besser sind. Aber nur bei denen, die tatsächlich supplementieren, die also den Mangel, den sie durch die Ernährung haben, durch Zusatzstoffe ausgleichen. Und eine Vermutung ist, warum das bei Veganern so ist, dass die nun einen besseren Gesundheitsstatus haben, dass die sich eben sehr viel mehr mit Ernährung auseinandersetzen, als das Karnivoren tun, also Fleischesser oder Omnivoren, also Allesesser, die halt in den Laden laufen, sich irgendwas auf den Tisch knallen und kaufen da irgendwas auf den Tisch knallen und das dann verzehren. Wenn man sich mit Ernährung intensiv beschäftigt, und das tun Veganer, das muss ja so sein, weil vegane Ernährung, die ist ja nicht selbsterklärend, das ist schon sehr mühsam, gerade wenn man da frisch einsteigt, erstmal zu schauen, was, wo ist überall ein tierisches Element mit drin, was man ja vermeiden will. Das heißt, die beschäftigen sich anders mit Ernährung, ernähren sich dadurch besser. Aber ob nun vegane Ernährung grundsätzlich gesund ist, da gibt es wissenschaftlich unterschiedliche Meinungen, soweit ich das weiß. Da bin ich aber nicht auf dem aktuellen Stand. Und für mich persönlich ist es so, dass so diese Aussage, dass es eine gesunde Ernährung in dieser einfachen Form nicht zutreffend ist, weil du halt supplementieren musst.
Was ist mit Vegetarier? Auch da fehlen ja im Grunde ein paar Nährstoffe, aber ja. Du kannst ja anders zuführen. Du musst da nicht alles supplementieren. Vitamin B12, ja.
Ja, bei Vegetariern ist es so, die können ja, also gibt es ja ganz unterschiedliche Ausprägungen. Die können ja dann, also es gibt welche, die essen Fisch, es gibt welche, die essen Eier, es gibt welche, die essen auch Honig und es gibt Vegetarier, die tun das nicht. Also es ist sehr unterschiedlich. Man muss halt schauen, man kann sich fleischlos, glaube ich, ganz gut ernähren. Das klappt. Streng vegan geht, glaube ich, nicht ohne Supplementierung. Oder nicht, glaube ich, geht definitiv nicht ohne Supplementierung. Und damit ist es für mich auch keine gesunde Ernährung. Also ich würde jetzt nicht zu jemandem sagen, wenn der sich gesund ernähren will, werd mal Veganer, sondern ich würde sagen, guck, dass du dir erstmal deiner Ernährung bewusst wirst, was du so zu dir nimmst, wie oft du das tust. Und schau mal, dass du guckst, dass du eben, wie gesagt, was ich eben schon gesagt habe, weniger Salz, weniger und so weiter und so weiter und dich da langsam rantastest und dich da in die Richtung entwickelst.
Ich bin ja schon ich bin ja schon 35 Jahre Vegetarier. Das heißt, seit ich ein Kind bin, ich habe aufgehört, Fleisch zu essen mit 11 Jahren. Ich lasse aber wirklich jedes Jahr mein Blut untersuchen auf Vitamin B12-Mangel. Was ist Vitamin D? Selen, Zink, Eisen, Jod, Omega-3-Fettsäuren, was sind so die wichtigen Sachen, auf die man da wirklich achten muss? Also ich glaube, ich schaffe es tatsächlich auch mit Hülsenfrüchten und allen diversen anderen Dingen, ohne Supplementierung auszukommen und gesund mich zu ernähren.
Ja.
Und deswegen ein anderes wichtiges Nahrungsmittel, was ich öfters zu mir nehme, ist, da ist die Frage, wie gesund ist Alkohol?
Komisch, ich hatte das auf den Lippen. Sagt er jetzt Wein? Ich hatte so auf den Lippen Wein. Alkohol. Und die einen sagen so, die anderen sagen so. Also ich hatte vorhin, als wir zusammengesessen haben, übrigens auch so die Idee, wir könnten nochmal über Drogen sprechen. Nicht, dass ich wahnsinnig viel Ahnung davon habe, aber es ist auch ein spannendes Thema. Da wäre es mal interessant, sich auszutauschen. Also
gerade jetzt, wo es in Deutschland bald einige der Drogen legal sind.
Ja, und das ja auch sehr intensiv diskutiert wird. Ja,
das sollten wir diskutieren. Lass uns das
echt nochmal machen. Finde ich spannend. Müsste ich mich nochmal ein bisschen einlesen. Also es gibt da sehr unterschiedliche Meinungen. Es gibt Leute, die sagen, ein bisschen Alkohol ist unproblematisch. Es gibt Leute, die sagen, Alkohol ist grundsätzlich problematisch. Es gibt niemanden, glaube ich, der sagt, viel Alkohol ist kein Problem. Also da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Alkohol ist ein Zellgift. Wir haben aber gelernt, ein Teil der Menschheit hat gelernt, Alkohol zu verstoffwechseln. Nicht alle Teile der Menschheit, also Asiaten können zum Beispiel nicht so gut Alkohol verstopfwechseln. Deswegen hat man, wenn man Asiaten erlebt, und das habe ich auch tatsächlich schon ein paar Mal erlebt, wenn die nach Deutschland kommen. Ich kann mich an eine Situation in Hamburg erinnern, in einer Kneipe, da war ich mit einem Kumpel. Und nebenan war eine asiatische Gruppe und die haben dann da den Tisch voll gekotzt. Die haben dann schön unser deutsches Bier getrunken, auch in den Mengen, die ein Deutscher oder die jemand, der hier halt lebt, üblicherweise konsumiert. Und die können das eben nicht so schnell verstoffwechseln und denen war dann wohl schlecht. Und ich habe das auch mal erlebt bei einer bei einer Japanerin, die bei uns damals im Institut als Postdoc angekommen ist und die hat regelmäßig bei den Veranstaltungen dann auf dem Boden gelegen, weil die halt, ne, vertragen das nicht so gut. Also nicht alle Menschen können Alkohol gleich gut verstoffwechseln, genauso wie auch nicht alle Menschen, tatsächlich ein Großteil der Bevölkerung, der Weltbevölkerung, kann Milcheiweiß nicht so gut verstoffwechseln. Beziehungsweise Milchzucker, also die Laktose nicht so gut verstoffwechseln. Das können die Europäer ganz gut. Was eine genetische Sonderausstattung ist sozusagen, dass wir Milch und Käse gut vertragen können und Joghurt. Das können Asiaten zum Beispiel auch nicht. Die kriegen davon relativ schnell Durchfall. ist es also genetisch unterschiedlich. Und davon abgesehen ist es halt so, dass es von der Menge her immer ein Thema ist. Es gibt Leute, die sagen, so ein Bier hat so viele Nährstoffe und ist dementsprechend auch gesund, dass es kein Problem ist, wenn man mal eins trinkt. Gibt aber auch Leute, die sagen, um Gottes Willen, der Alkohol da drin, das ist gefährlich, sollte man in keinem Fall tun. Was man weiß, ist, dass wenn man viel Alkohol trinkt, dass der halt krebsfördernd ist. Also Leute, die sehr viel scharfe Alkoholiker trinken, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, Rachenkrebs oder Mund, Zunge, irgendwie was im Mundraum zu kriegen, irgendwie ein Krebs. Das weiß man. Genauso wie rotes Fleisch auch karzinogen ist. Also das, wenn man zu viel davon isst, ist auch die Krebswahrscheinlichkeit höher.
Bevor ich dir gleich noch eine private abschließende Frage stelle, gibt es noch etwas, was wir noch erwähnen sollten in dem Podcast zum unserem Thema, heutigen Thema? Irgendwas, was wir vergessen haben?
Also, es lohnt sich in jedem Fall, sich mit Ernährung auseinanderzusetzen. Aber das sollte man nicht bei Instagram tun, sondern es gibt einige ganz gute Bücher, die das Thema auf wissenschaftliche Art und Weise tatsächlich bearbeiten und aktuelle Studien auch sich anschauen. Und wer sich vorstellen kann, das zu seinem Beruf zu machen, also irgendetwas mit Lebensmittel oder Ernährung oder auch mit Haushalt, da gibt es ganz viele sehr, sehr tolle Jobs auch, wo man also wirklich tolle Berufe auch später ausführen kann, der kann gerne zu uns kommen und studieren. Und das wäre nochmal so eine Erwähnung wert. Jo, und ansonsten ist halt wichtig, wie gesagt, sich gut ernähren, sich erkundigen. Wenn man viel Zucker isst und viel Salz, das möglichst reduzieren, das bringt in jedem Fall was. Und wenn man jemand ist, der gerne Softdrinks mag, sollte man sich mit dem Gedanken anfreunden, vielleicht auch mal mehr Wasser zu trinken. Das wäre auch hilfreich. Ja.
Lass uns bei den Softdrinks ganz kurz, bevor jetzt noch die abschließende Frage, weil das finde ich tatsächlich sehr spannend. Ich bin nicht so der große Softdrink-Fan gewesen. Jetzt irgendwie durch Gewohnheit und wenn es wärmer ist, habe ich mir es jetzt doch manchmal angewöhnt, doch mal den einen oder anderen Softdrink zu mir zu nehmen und entscheide mich aber immer für die CO, für die zuckerfreie Variante, ist es wirklich sinnvoll oder ist es eigentlich Quatsch?
Oh, das ist spannend. Wir hatten jetzt bei uns im Rahmen eines Berufungsverfahrens tatsächlich ein Vorsingen. Also verschiedene Bewerberinnen und Bewerber mussten sich vorstellen und die müssen dann immer so einen Probevortrag halten. Und das Thema des Probevortrags war Chancen und Risiken von Zuckeraustauschstoffen. Also genau diesen Süßstoffen oder Zuckeraustauschstoffen, wo du jetzt fragst. Und das Ergebnis war interessant. Also die waren sich alle einig, dass wir viel zu viel Zucker essen. Deswegen betone ich das jetzt auch nochmal, weil gerade das auch durch die Präsentation der Leute, die eben ganz viele aktuelle Studien auch rausgekramt haben, gesagt haben, Zucker ist in der Menge, in der wir ihn zu uns nehmen, ein Riesenproblem. Und es ist egal, ob man es in Form von Honig oder brauner Zucker oder weißer Zucker, ist alles wirklich shit egal. Es ist zu viel Zucker. Und es wird immer so, diese Alternative, dieser Zuckeraustauschstoffe oder Süßstoffe genannt. Und da waren die Einschätzungen nicht alle gleich. Ein paar Stoffe sind so ein bisschen unsicher im Verdacht, krebserregend zu sein. Das haben einige von den Vortragenden stärker gewichtet, andere haben das weniger stark gewichtet, andere haben dafür den Vorteil ins Feld gebracht, dass Leute, die unter Adipositas leiden, also Fettleibigkeit, dass die mit Hilfe von solchen Zuckeraustauschstoffen vielleicht den Weg aus der Fettleibigkeit finden können, weil sie dann eben nicht mehr den zuckerhaltigen Softdrink trinken, sondern den mit Zuckeraustauschstoffen. Aber allgemein war tatsächlich der Tenor, dass es eigentlich darum gehen sollte, weniger süß zu trinken. Und dann ist es im Grunde genommen egal, ob du Zucker oder Zuckeraustauschstoffe nimmst. Die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Wie kritisch die tatsächlich sind, da ist die Datenlage noch zu gering. Das kann man noch nicht so genau sagen. Aber unisono bei allen, und das haben die auch unterschiedlich bewertet, aber unisono kam eigentlich von allen, wir hatten 8 Vorträge, kam so die Aussage, eigentlich muss das Ziel sein, weniger süß zu essen, dass man seinen Geschmack wieder reduziert. Und ich merke das, wenn wir manchmal Süßigkeiten kaufen für meine Tochter. Glücklicherweise ist meine Tochter auch so drauf, dass sie sagt, das ist ihr zu süß. Mhm. Und wir kriegen manchmal so Sachen geschenkt oder kaufen tun wir eigentlich sehr selten was. Aber wir kriegen häufig Sachen geschenkt und wir schmeißen regelmäßig Süßigkeiten weg, weil wir es nicht essen können. Da klebt uns so der Mund, es ist so unerträglich süß, dass selbst, wie gesagt, selbst meine Tochter dann sagt, nee, das mag ich nicht. Ja. Und das ist eigentlich, da denke ich dann so, haben wir wenigstens in dem Teil bei der Erziehung alles richtig gemacht. Das ist
schon mal ganz gut. Eine Süßigkeit, die man aufgeschenkt bekommt, aber die direkt weiter verschenkt, das ist Mancherie zum Beispiel.
Ja, das kriegen wir glücklicherweise für das Kind nicht. Und ja, sind mir inzwischen, glaube ich, auch zu süß. Also ich habe wirklich festgestellt jetzt im Laufe der Jahre, dass ich meinen Zuckerkonsum, ich trinke jetzt hier auch gerade eine Cola, das sind aber dann immer so Ausnahmen. Ne? So wenn ich dann irgendwo bin und es ist irgendwie gemütlich und ich finde das ja hier auch immer super gemütlich, dann trinke ich auch mal solche Sachen. Aber ich habe mir immer mehr angewöhnt, jetzt auch mehr Wasser zu trinken und oder ungesüßten Kaffee oder sowas oder ungesüßten Tee. Und das schon mal der richtige Weg sozusagen.
Jetzt meine abschließende Frage.
Ja.
Ernährst du dich gesund? Was würdest du sagen?
Nö.
Also okay, das war's.
Ich bin auf einem guten Weg. Also wenn ich bedenke, mit welchen Ernährungsgewohnheiten ich an den Fachbereich gekommen bin und wie ich mich jetzt ernähre, habe ich eine Menge dazugelernt und ernähre mich heute viel gesünder als früher. Aber es gibt immer noch Stellen, wo ich sage, na, da könnte ich noch ein bisschen mehr an einer anderen Stelle tun. Aber es ist auch immer wichtig bei der Ernährung, dass man den Genuss nicht aus den Augen verliert, wie wir das in der letzten Folge hatten. Dass es also auch darum geht, es muss auch schmecken und es muss auch Spaß machen. Und vegetarische Gerichte und auch vegane Gerichte können super lecker sein. Und die esse ich auch sehr gerne. Aber ich esse halt auch gerne Fleisch.
Sei dir gestattet, ja. Meine Lebensgefährtin auch, die ist auch meine erste Lebensgefährtin seit... Ich glaube, seit ich Vegetarier fast bin, die wirklich auch Fleisch isst. Aber okay, man gewöhnt sich dran.
Ja, und es ist ja auch eine Frage von Toleranz. Also ja. Wenn wir sind alles Menschen und wir haben unterschiedliche Geschmäcker und unterschiedliche Vorlieben und die Fronten zwischen Veganern und Nicht-Veganern sind ja manchmal doch recht verhärtet. Das kann ich dann immer nicht so richtig nachvollziehen.
Abschließende Frage, woran erkennt man einen Veganer?
Er sagt's dir.
Ganz genau. Damit sind wir am Ende des Podcasts angekommen. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich bei den Hörerinnen und Hörern verabschieden.
Vielen Dank, Shaggy. Es war wie immer schön mit dir. Liebe Leute draußen, gute Ernährung kann Spaß machen. Und wenn man sie nicht verbissen und ideologisch verfolgt, dann ist das auch alles nicht mehr so schlimm und kann einen gesund, satt und glücklich machen. In diesem Sinne, bis dann.